Das war schön. Übrigens, Bibletunes kann man am besten hören über die App. Wir haben eine App, eine neue App, und jemand hatte vorhin schon die App. Ich sag, guck jetzt nicht, wo, wer. Schon die App runtergeladen, so zack, ah, ja. Und ich freue mich jedes Mal, wenn die ist noch ganz neu, die App. Ist dann auch schon in Französisch, kann dann Sprachen anwählen und die anderen Sprachen kommen jetzt auch dazu. Und da haben wir viel Geld investiert und da ist alles an einem Ort, weil die Streaming-Plattform Spotify und wo, überall, wo es Podcasts gibt, die können die Menge, die wir an Stoff haben, an Podcasts haben, gar nicht mehr. Die kommen nicht mehr hinterher. Deswegen braucht es diese App. Also, wenn ihr Bibletunes hören wollt. Infos findet ihr übrigens, ich habe so einen kleinen Stand mitgebracht, habe ich ein bisschen Material, kann man sich noch informieren, auch über unsere Arbeit. Es geht um die Bibel und ich darf mich mittlerweile Bibelvorleser nennen. Den Beruf habe ich erfunden, sozusagen, genau. Und das hat so Kraft und ich weiß ja, wie das ist, die Herausforderung, und Joachim hat das ja auch schon deutlich gemacht mit dieser dicken Bibel hier, ne? Das ist ja schon, die ist einfach zu dick, ne? Diese Bibel, das ist so, boah, so viele Seiten, 1189 Kapitel in 66 Büchern. Wenn ich schon mal ein Buch lese, ne, ist das viel, ne, für viele, sagt man so, ne? Also wie viele Bücher liest man im Jahr? Es ist einfach zu viel und dann sind da auch keine Bilder drin. Das ist so schade. Es sei denn, du hast eine, es gibt auch Bibel mit Bildern, ne, gibt's auch, oder die Bibel im Bild sozusagen, ne? So eine Comic-Bibel, da haben wir unseren Kindern immer vorgelesen. Das ist übrigens auch das ist mein Gratis-Tipp, wenn du Einsteiger bist im Bibellesen und sagst so, boah, so ein dickes Buch, das geht gar nicht. Fang mit einer Kinderbibel an. Ja, das habe ich schon einigen empfohlen. Es gibt richtig gute Kinderbibeln, da sind so die wichtigsten Geschichten drin. Du hast immer Bilder. Ja, richtig, richtig schön. Ja, und dann liest du so und dann kriegst du auch viel mit von der Bibel. Ja, haben wir schon Leuten empfohlen, so als Einstieg, die so ganz jung im Glauben waren, angefangen haben. Ja, und irgendwann sollte man natürlich schon zu diesem dicken Buch kommen, das ist klar. Weißt du, ursprünglich war die Bibel ja gar nicht so dick geplant. Oder? So die, eigentlich waren nur die ersten zwei Seiten geplant. So fürs Erste. Ne? Gott schuf Himmel und Erde und dann legte er einen schönen Garten an und juhu. So hätte es eigentlich bleiben sollen, oder? Ja, das wäre eine schöne Bibel. Ne? Zwei Seiten, die hat man schnell gelesen. Ne? So einmal am Tag könnte man die lesen, ne? Durchlesen. Ne? So. Ja. Aber dann kam Seite 3. Diese eine blöde Seite. Und da ist was schiefgegangen. So in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Da ist was in die Brüche gegangen. Da ist was kaputt gegangen. Und von dem Tag an, von dieser Seite an, war alles anders. Und alles auch ein bisschen schwieriger. Aber weißt du, Gott hat nicht aufgegeben. Gott hat da nicht einfach gesagt, so, das war's jetzt, Projekt gescheitert, Projekt gestorben, sondern er hat gesagt, ich bleib an dem Menschen dran, ich gehe ihm hinterher, ich versuche ihn wieder zurückzugewinnen in die Gemeinschaft mit mir, oder? Und davon berichten dann eben die nächsten Seiten in der Bibel. Und dann findest du den Noah. Noah fand Gnade in den Augen Gottes. Das ist so das erste Mal, wo das Wort Gnade vorkommt. Und dann hast du den Abraham. Ja? Mit dem macht Gott dann weiter. Immer so einzelne Typen, mit denen Gott dann Geschichte schreibt und einfach weitergeht. Und das füllt dann so die nächsten Seiten. Und so wird die Bibel immer dicker. Ja? Weil die Geschichte Gottes geht weiter. Das ist ja das Schöne. Ja, dass es weitergeht. Und es sind auch manchmal nicht immer so die einfachsten Geschichten. Also so der Abraham, ne, bis der dann mal schnallt, okay, es geht hier wirklich drum, ich soll einen Sohn bekommen mit meiner alten Frau. Ja, wie soll das gehen? Da vergehen so ein paar Seiten. Ja, so. Und auch zum Beispiel später, Mose ist ja dann sehr viel später, dann im zweiten Buch Mose, da sind wir schon, ist die Bibel schon ein bisschen dicker geworden. Ist so eher so der Mann, der jetzt das Volk Israel aus Ägypten führen soll. Und da fängt ja eine komplett neue Geschichte an mit dem Volk Gottes. Und versteht ihr, einfach so diese Szene, Gott will Mose in den brennenden Dornbusch, will er begeistern und sagen, komm Mose, wir rocken das, wir holen jetzt das Volk da raus und ich habe einen wunderschönen Plan, ja, ich habe mir schon überlegt und du machst mit. Und Mose sagt, was? Nö. Ja. Nö, also ich bin da genau der Falsche. Ne? Aber lass uns mal drüber unterhalten, da fällt uns bestimmt eine Person ein, den wir da schicken können. Gut, dass du zu mir kommst, ja, so, ja, du kannst doch noch den Aaron dazu nehmen, so, ja, Aaron, gutes Stichwort, ja, wir können doch den schicken, ne, zum Beispiel, ne. Hey, dann entwickelt sich eine Diskussion, weil Mose einfach nicht will, ich kann nicht reden und wer bin ich denn und so, Seite. Und die Bibel wird immer dicker, weil, verstehst du, Gott hat schon einen guten Plan und die Bibel wäre erheblich viel dünner, wenn wir Menschen sagen würden, okay, Gott, guter Plan, ich bin dabei. Aber so ist es ja nicht, oder? Und so wird die Bibel immer dicker. Zum Schluss sagt Mose, okay, Herr, sende, wen du senden willst. Das heißt auf Deutsch, irgendwen, aber nicht mich. Ja? Dass er nicht noch anbietet, jetzt zu beten. Ja? So, komm, wir beten mal noch zusammen, da fällt uns bestimmt eine Person an. Zum Schluss sagt er, okay. Und dann geht er los und dann holt er das Volk da raus so und dann kommen sie dann am Sinai vorbei, holen schnell die Tablets ab, ja, so die Tafeln mit den Geboten und dann sollte es direkt ins verheißene Land gehen. Direkt, das war die Idee. Nicht irgendwie noch lange in der Wüste, weil da ist heiß, ja, und da gibt es kein Wasser. Direkt ins verheißene Land, dann stehen die davor und sagen so, oh, da wohnt ja schon jemand. Oh, Gott, hast du dir das gut überlegt? Ja, ja, ich habe einen Plan. Ich führe euch da jetzt rein. Wir machen das. Ja, logisch. Ja, so, ja. Na, machen die sich unsicher. Dann haben die gezweifelt. Und dann blieben die, Achtung, 40 Jahre in der Wüste. Das war nicht geplant. Wisst ihr, wie viele Bibelseiten das sind? Einfach mal so, buff, ja. So, nicht geplant. Aber Gott gibt nicht auf, verstehst du? Gott ist mit in der Wüste. Ich bin gerade im Bibletunes, im 5. Buch Mose übrigens. Wer aktuell einsteigen will in die neue Staffel, gerade eine Woche hinter uns, 5 Episoden, 5. Buch Mose. Und da geht es darum, die neue Generation nach den 40 Jahren, okay, wir machen es jetzt nochmal, ne? Wir versuchen jetzt doch nochmal ins heiße Land zu kommen. Darum geht es, 5. Buch Mose, wunderschön. Man fragt sich, okay, wie konnte das passieren? Aber Gott ist in der Wüste. Gott versorgt sein Volk. Gott geht diese 40 Jahre, diese Umwege mit. Und wisst ihr, deswegen finde ich die Bibel so super. Und ich finde auch super, dass sie dick ist. Weil das ist die dicke Geschichte Gottes mit uns. Und das ist eine Geschichte seiner Liebe. Und dass er nicht aufgibt. Und Seite für Seite kannst du das lesen. Auch später sind sie im verheißenen Land. Gott muss sie daran erinnern, ihr wolltet mir doch treu sein. Das ist immer wieder das Thema. Die Propheten gibt es nur, weil Gott sein Volk erinnern muss, dass sie eigentlich ja mit ihm leben sollen. Und dann kommt der erste große Prophet, dann kommt der zweite große Prophet. Gott gibt nicht auf. Und dann versucht das mal mit 12 kleinen Propheten. Vielleicht hilft das ja. Ne? So immer so ein kleiner. Dann hast du 12 kleine Propheten. Und immer geht es darum, Gott gibt nicht auf. Das ist das dicke Buch seiner Geduld, seiner Liebe. Und wenn du mit dem Gedanken, mit dem Fokus Bibel liest, dann macht das Spaß. Dann denkst du, oh danke Herr, dass die Bibel so dick ist. Weil es ist ein Dokument deiner dicken Liebe zu mir. Denn genau so bist du ja auch zu mir und ich bin froh, dass deine Liebe zu mir auch so dick ist und du nicht aufgibst, obwohl ich manchmal so Umwege gehe, oder? Dafür, das ist die Geschichte der Bibel. Und übrigens, ich liebe es, die Bibel ist ein Buch aus 2 Teilen, einem schon etwas älteren Teil und einem nicht mehr ganz so alten Teil. aber sträube mich auch manchmal, offiziell heißen die Altes und Neues Testament, aber alt klingt so veraltet. Deswegen so im Judentum spricht man eher so vom Ersten Testament, ja, so das Erste. Ah, das hört sich schon anders an. Das ist, oh, das Erste, also bevor ich das Zweite lese, sollte ich mal das Erste lesen. Ne? Weil ich kenne schon viele Menschen, die dann sagen, also weißt du, der Lev, das Alte Testament, also ich lese lieber im Neuen. Neue ist eben neu, ne? Und das vor allem mit Jesus und so, und das Alte ist schon irgendwie veraltet und vieles gilt ja da auch gar nicht mehr und zum Teil auch wirklich, also haarsträubend, ja, dass gesagt wird, du musst es auch gar nicht mehr lesen, es ist auch ein ganz anderer Geist, ein ganz anderer Gott, man spricht sogar von einem Gott des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Soll ich euch was sagen? Das gibt es alles gar nicht, ja, es gibt nur einen Gott. Und es gibt keinen Gott des Alten Testaments. Ja, Gott war nicht im Alten Testament anders als im Neuen. Wir bräuchten jetzt ein bisschen mehr Zeit dafür. Aber der Punkt ist der, allein in den Evangelien wird das Alte Testament insgesamt 452 Mal zitiert. Ja, direkt, wenn du mit Matthäus anfängst, ne? Dies ist die Geschichte von Jesus Christus, denkst du, super, Neues Testament, jetzt geht's los. Ja? Und dann liest du, Abraham zeugte Isaak. Und denkst du, Moment, wo bin ich hier, Matthäus? Isaak zeugte Jakob und Esau. Jakob zeugte, und du hast erstmal einen ganzen Stamm und du bist immer noch im Alten Testament. Ja, du kannst das Neue ja gar nicht verstehen ohne das Alte. 452 Mal wird zitiert. Wenn du das alles rausschneiden würdest, dann blieb von den Evangelien bleibt nicht viel übrig. Außer Jesus, okay, ja, der bleibt übrig, ja, diese ganzen Geschichten. Aber der wird im Alten Testament, wusstest du, auch schon über 330 Mal genannt, prophezeit, vorausgesagt. Es ist ein Buch, es ist ein Gott, es ist eine Geschichte. Und die heutige Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, handelt vom Lesen des Alten Testamentes. Und wie durch das Lesen des Alten Testamentes neues Feuer fürs Bibellesen ins Herz kommen kann. Und wusstest du, dass das Alte Testament die Jesusbibel ist? Das Neue Testament ist nur Bonusmaterial. Das kam später. Ich bin Riesenfan vom Neuen Testament. Ich bin dankbar, dass wir es haben. Aber ich möchte dich jetzt auf eine kleine Reise mitnehmen, auf einen Spaziergang von Jerusalem 11 Kilometer nach Emmaus. Kleines Örtchen, 11 Kilometer entfernt von Jerusalem. Man weiß heute nicht mehr, wo dieser Ort ist. Es gibt so einen arabischen Ort, wo man glaubt, dass das der Ort sein kann, heute. Damals hieß der Emmaus. Und Jesus ist unterwegs nach seiner Auferstehung, nach Ostern, und geht spazieren. Hast du das gewusst, dass man als Auferstandener auch spazieren gehen kann? Schön wandern im Appenzellerland, ja, 11 Kilometer. So ein guter Weg, 11 Kilometer, wie lange braucht man dafür so? Zwei, ja, das ist schon ambitioniert. Du vielleicht, ja. Zweieinhalb Stunden oder als Spaziergang und vor allen Dingen, ja, jetzt die Szene, die wir jetzt anschauen werden, wahrscheinlich vielleicht sogar auch 3 Stunden, weil man bleibt vielleicht zwischendurch auch mal stehen und denkt so, wow, ja, jetzt steigen wir mal ein. Und diese Geschichte finden wir eben in Lukas Kapitel 24 und ich lese sie euch mal vor, ihr könnt mitlesen, holt mal alle eure Bibeln raus, gerne in der eigenen Bibel mitlesen oder hier mitlesen, deswegen habe ich einen Text mitgebracht, okay, gut, macht's einfacher. Am selben Tag gingen 2 von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden damals von Jerusalem entfernt liegt. Ja gut, das heißt nicht, dass sie auch nur 2 Stunden gebraucht haben. Ja? Eigentlich 2 Stunden. Wir wissen nicht genau, wie lange sie gelaufen sind. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Ist das nicht lustig? Oder? Ich nenne das den Humor des Auferstandenen. Oder so auch so die Gelassenheit. Ne? So, sie reden miteinander. Er hat mal eben so Kreuzigung und Auferstehen hinter sich. Also schon zwei dicke Dinger. Ja? So, worüber redet? Was ist denn passiert? Ja? Erzählt doch mal. Ne? Natürlich wollte er ihre Version hören. Da kommen wir jetzt gleich zu. Aber ich finde das auch spannend, dass Jesus mit den beiden läuft und sie was fragt und nachher lesen sie auch noch Bibel zusammen und sie merken gar nicht, dass er da ist. Kann ja nicht. Ja. Ja, ja, gut, er ist ja als auferstanden, er läuft ja mit seinem Auferstehungsleib da. Darum, er ist anwesend, er redet ja mit denen, er isst ja auch mit ihnen. Ne? Nachher wird er dann ja auch was essen. Und das übrigens, es ist nicht so wie, es ist ja nicht so wie in diesem Witz, kommt ein Skelett in eine Bar und bestellt sich ein Bier und einen Aufnehmer. Ne? Sondern bei Jesus, der hatte ja einen Körper. Ne? So. Also der läuft und er redet mit denen. Jesus ist da, Jesus ist ja immer da. Auch in unserem Leben, aber manchmal spüren wir seine Gegenwart nicht und denken, wo bist du, Jesus? Und es gibt auch manchmal, auch in unserem Leben, diese Momente, wo Jesus bewusst unerkannt bleiben will, weil vielleicht von uns mal ein Schritt erwartet wird. Wir schauen mal, wie dieses Gespräch weitergeht. Sie erwiderten und klären ihn auf. Es geht um Jesus von Nazareth. Und er so, spannend. Ja, der hat sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Habt ihr das gelesen? Wir hatten gehofft, er sei es. Was heißt denn das? Er ist es nicht. Frust, Enttäuschung. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde, aber er ist gestorben. Sie waren noch in diesem Denken. Sie haben gar nicht mit ihm gerechnet. Ja. Wir hatten gehofft, ganz traurig, ganz enttäuscht. Und wer will es ihnen verdenken? Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit, einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam jetzt nicht. Jetzt ist auch noch der Leichnam weg. Und Jesus so, das ist ja spannend. Es ist auch noch der Leichnam weg. Ja? Ja? Ich finde das so lustig. Vor allen Dingen denke ich die ganze Zeit, Jesus, wie hast du das geschafft? Nichts, weißt du, so, ich hätte irgendwann, ich hätte es nicht mehr ausgehalten, oder? Die armen Tropfe, ja? Sind schon am Heulen und jetzt finden sie den Leichnam nicht. Da hätte ich gesagt, tada! Die Leiche steht vor euch und lebt, ja? Ich hätte das gemacht, ja? Jesus, ganz cool. Aha, tönt interessant. Ja, als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Ja, Frust, der Leichnam weg, Jesus gestorben. Sie lebten in diesem Glauben, dass wirklich, jetzt hat sich das wieder gelöst hier. Tut mir leid, wahrscheinlich bin ich zu wild. Aber normalerweise passiert mir das nicht mit Headsets. Ich habe viele Headsets schon aufgehabt in meinem Leben. Du müsstest mir das gerne nochmal festmachen. Vielen Dank. Ja, und ich versuche jetzt einfach mich nicht mehr zu bewegen. Oder so, als wenn ich so einen steifen Nacken hätte. Okay. Also. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Seinen Jüngern hatte er das dreimal erklärt und die auch immer so, okay, ja, aber bis zum Schluss haben die das nicht verstanden. Ich glaube, die haben das erst verstanden, als Jesus dann wirklich auferstanden war. Und versteht ihr, dann konnten sie glauben. Und haben das rückwärts verstanden, was Jesus gesagt hatte über sich selbst, über sein Leiden und Sterben und sein Auferstehen. Er hat es ihnen gesagt. Musste das nicht alles geschehen? Dann, Vers 27, ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Wow. Das ist mein Lieblingsvers. So schön. Mit Jesus Bibel lesen. 3 Stunden, 2 Stunden von Jerusalem bis Emmaus. Er ging mit ihnen die Schrift durch. So schön. Privataudienz mit Jesus. Er geht mit ihnen die Schrift durch. Ich habe mich gefragt, wie haben die das gemacht? Die ganze Schrift durchgehen. Hatten die so Tora-Rollen mit, so einen Wagen, den sie hinter sich hergezogen haben, mit so verschiedenen Prophetenrollen. Und Jesus hat immer irgendeine Rolle genommen, aufgerollt und dann sind sie die Schrift durchgegangen? Nee, oder? Die Tora-Rollen, die waren in der Synagoge. Die hatte man nicht zu Hause. Also nicht jeder so sein Set von Tora-Rollen zu Hause. Die gab es in der Synagoge am Sabbat. Am Schabbat hat man die gelesen. Wie haben die denn jetzt Bibel gelesen? Wie geht man denn die Schrift durch miteinander zu dritt? Im Kopf. Auswendig. Die hatten noch nicht mal eine Bible-App mit. Nichts. Auch kein Bible-Tunes. Gar nichts. Die hatten gar nichts. Die hatten das auswendig im Kopf. Und zwar nicht nur Jesus, wo man immer sagt, so, ja, dass du die Schrift kennst. Ja. Das ist ja klar. Nee. Die Jünger auch. Warum kannten die damals die Schrift so gut? Im Gegensatz zu uns heute. Wir kennen vieles nicht auswendig. Vielleicht, wer kennt zum Beispiel einen Psalm auswendig? Wer kann einen Psalm auswendig? Psalm 23? So, die alte Schule noch. Ja, da sind noch so 10, haben sich so gemeldet. Einzelne Bibelverse auswendig gelernt schon? Wer? Ja? Yes! Damit fängt es an. Genau. Und wenn du einen Psalm kannst, hast du noch 1188 Kapitel vor dir, die du lernen kannst. Weißt du, damals in Israel, man hat ja Lesen und Schreiben gelernt mit hebräischen Texten in der Schule mit den Texten der Tora. Ja, die hat man abgeschrieben und so weiter. Das heißt, so als kleines Kind hat man schon das Gelesen und gelernt und Schreiben und Lesen gelernt mit Bibeltexten. Das ist so ein bisschen wie zur Zeit Luthers oder zur Zeit Zwinglis, ja, wo Bibeltexte zur Schulbuch Materie gehörten und wo man Bibeltexte im Unterricht gelesen und gelernt hat, ja, weil das einfach die Bücher waren, die es damals gab. Bibel war ja das erste Buch, was gedruckt wurde, ne? Gutenberg. Ja, das waren noch Zeiten, da wünsche ich mir, dass wir wieder hinkommen. Und dann, so lernt man das. Und dann gehst du im Judentum, hast du 54 Sabbatgottesdienste, wo du, es heißt im Lukas-Evangelium, Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Und am Sabbat wird immer ein Teil der Tora gelesen, Teil der Propheten, Mose und die Propheten. Man liest die ganze Bibel durch, über ein Jahr, ja, wie so eine Jahresbibel hört man. Ihr kennt die Stelle, wo Jesus gebeten wird, aus der Jesaja-Rolle vorzulesen. Ja genau, da war Prophet Jesaja gerade dran. Und man liest so, man hat einen Kalender und man liest durch die ganze Bibel, einmal im Jahr, komplett mit der ganzen Community, eine Jahresbibel im Gottesdienst, wird die gelesen. Ich träume davon. Das ist der Hammer. Ich darf mich nicht zu viel bewegen. Ich träume davon. Und wisst ihr, was man dann macht? Am Ende, wenn man dann die Bibel durchgelesen hat, bis heute im orthodoxen Judentum, in der Synagoge, man feiert ein Fest. Simchat Torah. Das ist Freude an der Torah. Ist ein Fest. Kannst du mal googeln, YouTube. Da tanzt man auf der Straße mit so nachgemachten Tora-Rollen. Juhu, schmeißt sie in die Luft. Man umarmt sich, man küsst sich und sagt so, wir haben die Jahresbibel durch. Yes! Ja, und feiert ein Fest. Ist der Hammer. Jedes Jahr machen die das. Übrigens, der 7. Oktober, Überfall der Hamas auf Israel, war an einem Sabbat, schwarzer Sabbat, Samstagmorgen, 6.30 Uhr. Und das war, an dem Tag war Simchat Torah. Einmal im Jahr. Das Fest an diesem Tag auch. Und dann macht man im gleichen Gottesdienst, man feiert, dann kommt man zusammen und wisst ihr, was man dann macht? Im gleichen Gottesdienst, man geht nicht nach Hause, sondern man fängt wieder vorne an und liest die ersten Verse. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, weil man kann nicht genug kriegen von der Bibel und sie ist so gut, sie ist so gut, sie ist so gut. Und wir haben ja schon alles wieder vergessen. Jetzt Simchat Torah, wir fangen wieder vorne an. Und lesen wieder die ersten zwei Seiten. Ja. Wieder ein Jahr. Hey, wenn du das 30, 40, 50 Jahre machst, dann kannst du es auswendig. In weiten Teilen. Wenn du so umgehst mit der Schrift. Verstehst du? Und wir brauchen das. Wir brauchen das Wort Gottes in unseren Herzen. Hast du es? Jesus ist in der Wüste und wird versucht. Der Teufel versucht ihn. Sprich, dass diese Steine Brot werden. Und Jesus ist in der judäischen Wüste. Das ist unterhalb von Jerusalem. Judäisch ist eine Steinwüste. Deswegen liegen da dicke Steine rum. Also nach 40 Tagen Fasten hast du so Halluzinationen. Und denkst du, boah, das sieht aus wie Brot. Ja, das ist so heiß hier, das ist bestimmt gebackenes Brot. Ne? Sprich, dass diese Steine Brot werden, du hast doch Hunger, wenn du Gottes Sohn bist. Und dann sagt Jesus, was sagt er? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wie fällt ihm das denn ein plötzlich? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Das ist ein Bibelvers. Er zitiert die Schrift auswendig. Ein Vers. Bisschen später, wieder eine Attacke. Jesus reagiert wieder mit einem Bibelvers. Und dann beim dritten Mal auch wieder mit einem Bibelvers. Was sind das für Bibelverse? Ja, aus dem Ersten Testament. Übrigens, aus welchem Buch zitiert Jesus. Alle drei Verse stehen in einem Buch. Aus dem 5. Buch Mose. 5. Buch Mose, alle drei. Der kannte das 5. Buch Mose auswendig. Hast du gewusst, dass du mit dem 5. Buch Mose die härtesten Prüfungen deines Lebens bestehen kannst? Jesus hat es gewusst. Er bedient sich hier und lebt in der Kraft des Wortes. Hast du gewusst, dass du mit dem Alten Testament den Teufel in die Flucht schlagen kannst? Hast du gewusst, dass der Teufel selbst das Alte Testament kennt und zitiert? Er sagt auch zu Jesus, es steht geschrieben. der weiß genau, wie Jesus tickt. Das ist so ein Bibelleser, so ein Bibelkenner. Damit kriege ich den. Ja, denkst du, das ist ein guter Bibelleser. Wann hast du das letzte Mal das 5. Buch Mose gelesen? Hast du überhaupt schon mal das 5. Buch Mose gelesen? Hast du es so gelesen, mit offenen Augen und offenen Herzen, Herr Jesus, du hast dieses Buch gelesen und es angewendet in deinem Leben und es hat dir Kraft gegeben. Das Neue Testament ist Bonusmaterial, es ist super, dass es das gibt, aber das 5. Buch Mose, wow. Verstehst du, was ich sagen will? Irgendwann, ich halte diese Predigt schon, habe sie schon hier und da mal gehalten, kam der Heilige Geist und hat mich so auf die Schulter getüpft und gesagt so, Detlef, hallo, du könntest das 5. Buch Mose auch mal wieder lesen. Also, oh, guter Punkt. Ja, danke für die Erinnerung. Und vielleicht hast du jetzt auch so einen Moment, dass jemand dich so auf die Schulter tippt und einige haben genickt gerade so, ja, habe ich schon gelesen. Und andere vielleicht so, ups, also ehrlich, 5. Buch Mose, wo ist denn das eigentlich? Es hat die Zahl 5, das hilft dann schon mal, ne? Also so quasi 1, 2, 3, 4. Das ist eine Empfehlung. Mach das, das ist die Jesus-Bibel. Jesus geht damit um und kämpft gute Kämpfe des Glaubens. Und sei froh, dass Jesus da das 5. Buch Mose hatte in der Wüste. Stell dir vor, er hätte seinen Kampf verloren. Wow. Da liegen Schätze drin, da liegt Reichtum drin. Es ist ein Schwert des Geistes. Es ist inspiriert vom Geist Gottes. Er ging mit ihnen die Schrift durch. Von Jerusalem nach Emmaus laufen sie. Und sie gehen durch Mose, die Propheten. Ach, ich wäre gern dabei gewesen. Schade, dass hier keine Bibelstellen genannt werden, oder? Ich habe ein kleines Buch geschrieben zum Thema Bibellesen, habe ich auch mitgebracht. Ein Gott, ein Wort. Schlüssel zum Bibellesen. Und da gehe ich auf diese Stelle nochmal ein. Und da ist eine Übung drin, wo man sich Gedanken machen kann, okay, welche Stellen hat Jesus wahrscheinlich gelesen mit ihnen? Kann man sich überlegen, super spannend. Nur ein kleiner Tipp, wer das mal nachlesen möchte. Denn da steckt so vieles drin. Und sie gehen diese Stellen durch und er zeigt ihnen Christus im Alten Testament. Ja, klar. Und die ganze Zeit haben sie sich vielleicht gewundert, Mensch, der kennt sich aber gut aus. Ja, dafür, dass es einfach nur so ein Sonntagsspaziergänger ist, kennt er sich aber ganz schön gut aus in der Bibel. Und er gibt sich immer noch nicht zu erkennen. Und sie erkennen ihn nicht. Wir sind jetzt hier an einer ganz spannenden Stelle. Jesus macht eine Bibelarbeit, eine Messias-Bibelarbeit, eine Nachholstunde, einen Vertiefungskurs mit ihnen, während sie laufen und gibt sich nicht zu erkennen. Es ist interessant, weil später, da gab es noch einen, der war frustriert und konnte nicht so richtig glauben, dass Jesus auferstanden war. Wer? Thomas, ganz genau. Nö, das glaube ich nicht. Ja, doch, wir haben ihn gesehen, wir waren im Grab, das Grab ist leer und die Frauen haben es erzählt und sie haben ihn gesehen und so. Nö. Warum ist die Bibel so dick geworden? Nö. Ja, Thomas braucht einfach noch eine Vertiefungsstunde. Ja, hätte man sich sparen können, egal. Aber Jesus macht das. Er ist so lieb. Geht durch die Wand, ist im Raum drin und sagt, wo ist Thomas?
Hier.
Komm mal her.
Oh weia.
Ja, der Auferstandene. Hier, komm her. Hier, meine Nägel male. Komm, hier. Nein, fass an. Ja, da ging der Speer rein, da, hier, Füße, Hände. Und Thomas geht auf die Knie, oder? Mein Herr und mein Gott. Jetzt glaubst du, weil du mich gesehen hast? Weißt du, Thomas, selig sind die, die glauben und nicht sehen. Thomas, ab jetzt, okay? Ab jetzt läuft das so. Und Jesus macht das mit Thomas. Und mit denen nicht. Mit den beiden hier, Kleopas und sein Freund. Jesus gibt sich nicht zu erkennen. Er liest Bibel mit ihnen. Und das hat einen Grund. Jesus macht das extra. Logisch. Warum? Die Antwort auf diese Frage, die ist für uns heute Morgen ganz wichtig. Warum macht Jesus das so? Anscheinend ist er überzeugt davon, dass das hilft. Bibellesen hilft. Mich zu erkennen zu geben, juhu, hallo, führt eventuell auch zu Glauben, aber danach bin ich ja wieder weg. Dann kommen wieder Zweifel. Menschen sind so. Aber gegründet zu sein auf dem Wort Gottes, verwurzelt zu sein im Wort Gottes, das hält. Das ist ein Fundament für unseren Glauben. Und deswegen macht Jesus das. Eine Bibelstunde, die hätte auch jemand anders machen können. Die merken ja gar nicht, dass das Jesus ist. Die checken das erst hinterher. Der Kerl hat gar nichts gesagt. Das war ja Jesus, aber woran wir jetzt tief glauben, ist das, was er uns gezeigt hat. Er ging mit ihnen die Schrift durch. Leute, das ist das, was wir brauchen. Und übrigens, wir brauchen das Alte Testament. Wir müssen diese Schrift und das Neue Testament, einverstanden, durchgehen. Immer wieder. Ein ganzes Jahr lang. Ein ganzes Jahr lang. Da haben wir noch ein bisschen mehr. Unsere Jahresbibel ist ein bisschen dicker noch. Ne? Wie Jesus das tut, wisst ihr, das ist wichtig, weil Gott sich wünscht, dass wir geistlich reif werden und wir nicht einfach nur, weil etwas passiert in dieser Welt, wir sagen, ah, und das Grab war leer und wir finden den Leichnam nicht und jetzt ist alles vorbei. Und Jesus so, ich bin da. Jesus sagt ja, ich bin da, mit euch, alle Tage und so weiter. Aber wir glauben das manchmal nicht. Wir müssen uns gründen im Wort. Immer wieder tief gründen und verwurzeln. Und das passiert, indem wir Bibel lesen mit Jesus. Aber es gibt diese Momente, wo Jesus dann einfach wie so einen Schritt zur Seite geht und sagt so, jetzt, das ist jetzt dein Part. Jetzt musst du ohne mich laufen nach Emmaus. Du musst ohne mich laufen. Thomas, jetzt, okay, einmal. Aber jetzt musst du auch, und Reife und Mündigkeit im Glauben ist das, dass ich weiß, Gott, ich weiß genau, wo es steht und ich weiß genau, was jetzt der Schlüssel ist und ich weiß, was ich zu tun habe. Ich brauche dich gerade nicht. Hey, wenn mein Sohn ist jetzt 24, wenn der jetzt noch ständig kommen würde und Papa, kannst du mir mal die Hose runtermachen? Ich muss aufs Klo. Also irgendwas habe ich falsch gemacht in der Erziehung, oder? Irgendwie habe ich ihm nicht beigebracht, wo der Schalter ist, den er umlegen muss. Ist ja klar, also Reife, also wir werden geistlich reif, genauso erwachsen und wissen, wie das geht. Da muss ich Gott noch nicht mehr fragen, weil ich weiß, was er will. Das ist wie, tatsächlich, wie wenn Kinder laufen lernen, dann hast du, bei unseren Kindern war das so, und wer Kinder hat, weiß das auch so, dann kommt doch dieser Punkt vom Krabbeln und dann ziehen sie sich mal irgendwo hoch, ne? Und irgendwann stehen sie so auf wackeligen Beinen, ne? Stehen auf ganz wackeligen Beinen und machen so einen ersten Schritt. Ja? Machen so einen ersten Schritt. Und du jetzt als Eltern, Vater, Mutter, was machst du? Der Impuls ist hinrennen und du fällst. Warte, warte, ich helfe dir. Komm, ich trage dich nach Emmaus. Ne? Komm, die 11 Kilometer, ich trage dich. Nein, das wird niemand tun. Jetzt steht der Kerl oder die Tochter wackelig. Und was du tust als Vater und Mutter ist so, komm, oder? Ja. Noch ein Schritt. Ja, noch ein Schritt. Wo ist das Handy? Gleich auf Insta posten. Oh, guck mal. Nein, das vergisst man in so einem Moment, weil das ist so schön, wenn ein Mensch reif wird und alleine laufen kann. Und was Gott genauso tut in unserem Leben ist, du kannst das. Ich gehe jetzt zurück. Und das sind die Zeiten, wo du manchmal denkst, Gott, was tust du jetzt gerade? Wo bist du? Ich spüre gar nicht, dass du da bist. Ich laufe irgendwie alleine. Ja, genau. Das sollst du auch. Du sollst alleine laufen. Das ist mein Ziel für dich im Glauben, dass du mutig bist, dass du fest auf dem festen Fundament stehst, dass du alleine laufen kannst. Da ging er mit ihnen die Schrift durch. Halleluja. Deswegen dieser ganze Kurs, deswegen dieser ganze Aufwand. Und am Ende, kehren sie ein in so einen kleinen Gasthof, so eine kleine Besenbeiz, Straußi, eine kleine Wirtschaft oder sind irgendwo zu Gast, man weiß es nicht. Und essen noch zu Abend. Herr, der Tag hat sich geneiget. Es ist Abend geworden. Und sie essen zusammen. Und Jesus dankt noch fürs Essen. Und ich weiß nicht, irgendwas an der Art, wie er gebetet hat, irgendwas war da, irgendwas plötzlich werden ihnen die Augen aufgetan und sagen, nein, doch, nein, doch. Nein. Kennt ihr Louis de Funès? Doch. Oh. Ja. Müssen wir googeln. Die Jüngeren unter uns. Googeln. Louis de Funès. Super Schauspieler, Frankreich. Schon lange tot. Ja. Leichnam gibt es noch. Ist begraben. Paris, glaube ich. Doch. Das. Jesus. Und dann war er schon weg. Ist abgehauen. Wo geht er hin? Ja. Es braucht mich nicht mehr. Ihr habt alles. Am Anfang mutlos, frustriert, ohne Jesus. Wir dachten, er sei es. Und jetzt, Jesus war die ganze Zeit da. Aber eigentlich brauchen sie ihn gar nicht mehr, denn das, was bleibt, das sagen sie dann selbst. Sie sagen, wow. Also die sitzen dann noch beim Abendessen und denken so, wow, was war das? Was waren das für 3 Stunden? Hey, hast du nicht auch das Gefühl gehabt, dass das total göttlich war und irgendwie, wow, so dankbar, so. Und dann sagen sie, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Ich liebe das. Das ist das beste Feedback, was es nach einer Predigt oder nach einer Bibellesezeit geben kann. Feuer im Herzen. Denn das brauchen wir. Wir brauchen Feuer. Und Bibellesen kann Feuer entfachen. Hast du das gewusst? Weil der Geist Gottes wie Feuer ist, der dieses Feuer entfacht. Der Geist Gottes ist ja der, der uns daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und deswegen ist er für dieses Feuer zuständig. Und wenn wir Bibel lesen mit dem Geist Gottes und mit Jesus, dann passiert's. Ich wünsche dir, dass du ab heute im 5. Buch Mose liest oder auch ein anderes Buch, auch gerne das Neue Testament, aber dass du wieder anfängst zu lesen und weiterzulesen, auf Entdeckungsreise gehst und sagst, Jesus, mach mich zu einem mündigen Christen. Gib du mir dieses Feuer ins Herz. Lass mich jubeln und dankbar sein. Feuer im Herzen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, also von Feuer ist da keine Rede. Also ich bin immer noch überfordert, dickes Buch und so weiter. Es gibt gute Hilfsmittel. Zum Beispiel, wenn es dir schwerfällt, alleine Bibel zu lesen, tu dich mit jemandem zusammen. Das ist ein Gratistipp heute Morgen. Mach's nicht alleine. Weil dann kriegt es keiner mit, wenn du nicht liest. Und manchmal bist du frustriert und Jesus ist dabei. Er sagt, komm, dann lesen wir zusammen Bibel. Oder mach es mit einer Freundin, mit einem Freund ab. Oder in der Familie. Setzt euch zusammen. Dann seid ihr schon zu zweit. Dann habt ihr einen Termin und sagt, wir lesen Bibel. Gibt kein Gebot, wo es heißt, lies alleine deine Bibel. Nein. Und in der Gemeinschaft kommt Ergänzung und Erkenntnis und noch mehr Feuer. Das ist das, was ich dir wünsche. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann klar, es gibt gute Bibelpodcasts, Hörbibeln auch, die man hören kann. Wenn du Mühe hast zu lesen und dich zu konzentrieren. Ich habe jetzt im 5. Buch Mose, habe ich so gemacht bei Bibletunes, dass das Kapitel vom 5. Buch Mose immer von einem professionellen Hörbuchsprecher gesprochen wird. Sensationell. Hört euch das mal an. Das ist schon allein das Kapitel nur zu hören, ist wow. Hörbibel, ganz wichtig. Tu das, mach das, tu das, was dir gut ist. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst du, Detlef, ganz ehrlich, ich bin so, mein Herz ist irgendwie auf Sparflamme. Und es ist irgendwie, das Bibellesen, es bringt mir nichts. Und für dich ist dieser Gottesdienst. Für dich ist diese Botschaft. Jesus weiß das, dass es dir so geht. Er kann mit dem Frust umgehen. Stundenlang läuft er neben dir her. Und was er tun wird, ist, dich wieder neu zu begeistern. Er will mit dir die Schrift durchgehen, damit du ihn wieder entdeckst. Neu entdeckst. Vater im Himmel, danke für diesen Morgen. Danke für diesen Spaziergang von Jerusalem nach Emmaus. Danke, Jesus, dass du mit uns mitgehst. Alle Tage, an allen Orten, zu jeder Zeit. Aber manchmal läufst du eben nebenher und möchtest unerkannt bleiben, weil du dir wünschst, dass wir unseren Fokus richten auf das, was dein Wort zu sagen hat, was Kraft hat, was nie leer zurückkommen wird und was zum Glück und Gott sei Dank so dick ist, dass wir nie ans Ende kommen mit all den Weisheiten und Verheißungen, mit all den Liebeszuwendungen Gottes vom Alten bis zum Neuen Testament. Und auch deine Geschichte ist da drin. Und ich bete jetzt heute Morgen, Herr, dass du unsere Herzen wieder neu aufmachst, dass uns das durchs Herz geht und dass das, was auf Sparflamme jetzt gelaufen ist in den letzten Wochen und Monaten, wieder neu entfacht wird zu einem neuen Feuer. Dass es wieder brennt und dass wir wieder Lust bekommen am Herrn und Lust bekommen an seinem Wort. Und uns freuen darauf, wie jemand, der fette Beute gemacht hat. Und dass wir den Psalm 119 wieder lesen und feiern, der längste Psalm, wo es einfach nur darum geht, oh Gott, du bist so gut und das, was du zu sagen hast, ist so gut für mich. Deine Gebote, deine Tora, danke für dieses Geschenk. Wir danken dir heute Morgen, Herr, für deine Liebe und deinen Segen und dass du auch mit uns gehst in den Alltag hinein und uns hilfst beim Bibellesen. Amen. Denn wisst ihr was? Was ist eigentlich die Bibel, die dein Nachbar liest oder dein Kollege, dein Freund, Freundin, dein Schulkollege, Arbeitskollege, der Jesus nicht kennt? Liest der überhaupt Bibel? Liest er die Schlachterbibel? Die neue Genfer? Nein, wahrscheinlich keine, oder? Die einzige Bibel, die der liest oder die, bist du. Und die Frage ist, was liest er da an dir? Amen.